Das ist heute ein Impuls vom Günther und es geht einfach im Schwerpunkt um Zeichen der Zeit. Günther sagt, im Radio war zu hören, die Große Koalition hätte die Zeichen der Zeit erkannt. Also kaum anzunehmen, dass das nach biblischem Maßstab gemeint war. Dieser Begriff geht auf eine Aussage von Jesus zurück. Als die religiösen Führer nämlich ein Zeichen von ihm forderten, antwortete er, und das steht in Matthäus 16, 2 und 3, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Also über das Aussehen des Himmels wisst ihr zu urteilen, über die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht urteilen. Darüber sollten auch wir die Zeichen der Zeit beachten, die zwischenzeitlich um einiges fortgeschritten sind. Mittels Zeichen kam Jesus auf die Erde, steht in Lukas 2,12. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und er wurde selbst zum Zeichen, an dem sich die Geister scheiden sollten. Ebenfalls in Lukas 2 sagt der uralte Simeon über das kleine Baby Jesus. Dieser ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und daran hat sich nie etwas geändert. Denen, die von Jesus Zeichen und Wunder fordern, sagte er, das einzige Zeichen, das ich euch geben werde, ist das Zeichen des Propheten Jona. Wie Jona im Bauch des Fisches war, würde er im Bauch der Erde sein. Und selbst wenn die Welt kurz vor ihrem Ende steht, werden es die Menschen nicht merken. Und das gewaltigste, endzeitliche Zeichen auf dem Weg dahin, das haben sie auch nicht erkannt. Ist nämlich geschehen am 14. Mai 1948. Und von diesem Tag schreibt Jesaja in Kapitel 66, 8. Auch viele andere biblische Prophetien hingen bis zu diesem Zeitpunkt in der Luft. Damals geschah die Staatsgründung des jüdischen Volkes, das in der Bibel mit einem Feigenbaum verglichen wird. In Matthäus 24 sagte Jesus dazu, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und die Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Und jetzt folgt ein Text, den man selten in Predigten hört, denn erbaulich ist ein bisschen anders. Aber mir liegt ganz besonders das am Herzen, der allgemeingültigen biblischen Lehre einen Bezug zur Gegenwart zu entnehmen. Und zwar im 2. Brief, Kapitel 3, schreibt Paulus an Timotheus vom Charakter der Menschen in der Zeit, also in der letzten Zeit. Überlegt mal, ob er unsere Zeit meinen könnte. Du sollst wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen schwierige Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden prahlend und sie werden überheblich sein. Sie werden blasphemisch sein, ihren Eltern untreu, undankbar, unheilig, lieblos und unversöhnlich. Sie werden andere verleumden und unbeherrscht sein, wild und dem guten Feind, Verräter von Leidenschaft gesteuert, aufgeblasen, vergnügungssüchtig. Die Rede ist von Dingen, die heute hoch im Kurs stehen, vor allem Selbstverliebtheit, Selbstdarstellung, Grenzenlosigkeit, Unverschämtheit. Je mehr jemand von sich selbst hält, desto weniger von anderen. Und wenn man die nicht klein kriegt, verleumdet man sie, damit sie ihre Glaubwürdigkeit und ihre Würde verlieren. Denkt jemand bei Verleumdungen an ein bestimmtes Gebot? Fragezeichen? Es gibt neben dem 5. ein weiteres Gebot, in dem es ums Töten geht. Du sollst nicht rufmorden. Wie unerbittlich und unumschränkt das zunehmend geschieht, merke ich, wenn ich sogenannte Nachrichten höre oder lese. Was sich Information nennt, ist oft Manipulation in mehrerlei Hinsicht. Eine beliebige Behauptung, die häufig gesendet oder gedruckt wird, wird als zutreffend akzeptiert, als wäre ständige Wiederholung ein Erweis von Wahrheit. Außerdem werden Themen, die oft vorkommen, als sehr wichtig erlebt. Weggelassene Probleme scheinen gar nicht zu existieren. Wird hauptsächlich berichtet, dass Maßnahmen gegen die Bedrohung von einer bestimmten politischen Seite notwendig sind, so muss das wohl die gefährlichste sein. Wird in nie dagewesenem Ausmaß auf allen Kanälen von einer neuen gesundheitlichen Gefahr gesprochen, so wird diese als eine Bedrohung von nie gekanntem, unvorstellbarem Ausmaß wahrgenommen. Kontroverse öffentliche Diskussion? Fragezeichen? Fehlanzeige. Handlungsschnelligkeit und Rigorosität gehen über Abwägen von Nutzen und Risiko der Maßnahmen. Solche Manipulation bedingt dann eine Überwachungsstruktur oder Überwachungsstrukturen. Kürzlich noch unvorstellbare Einschränkungen werden willig akzeptiert. Ist doch angeblich das goldene Kalb in Gefahr, also in Lebensgefahr, für das kein Opfer zu groß ist. Den Namen des Kalbes hört man bei jedem Geburtstag, je älter man ist, desto öfter. Hauptsache Gesundheit. Diese wird immer nur körperlich verstanden, sodass als solidarisch gilt, wer sich in einer Viruskrise von älteren Menschen distanziert. Muss man sich mal vorstellen. Deren Angst und Einsamkeit steigen ins Unermessliche und sie sterben gehäuft an allem Möglichen. Und vielleicht merkt es keiner. Übrigens, das griechische Wort für Verleumder heißt im Übrigen Diabolos, also sprich Durcheinanderwerfer. Der Diabolos, anderes Wort für ist Satan, erscheint aber nicht diabolisch, sondern als Engel des Lichts, ja wie auch seine Nachahmer. Hat man schon jemanden sagen, hören, er würde Böses planen oder tun? Nein. Das wird schön geredet, alles sei gut und zumindest notwendig. Man müsse Opfer bringen für ein höheres Ziel. Ja, wer das nicht einsieht, ist ein Schädling. Wegweisende Worte Jesu helfen uns, den Überblick zu bewahren und Kurs zu halten. Seine Jünger wollten auch gern ein Zeichen haben, wie es in Matthäus 24,3 steht. Ja? Da fragen sie ja, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und seine Antwort scheint, wie so oft, nicht zur Frage zu passen. Da Jesus aber nie das Thema verfehlt, muss wohl die Frage unzureichend gewesen sein. Was er antwortet, halten wir fest als Leitwort für uns. Hütet euch, dass euch nicht jemand in die Irre führe. Denn es gab und gibt viele Versuche, die biblische Botschaft zu verwässern. Unter der Vorgabe, sie zu verbessern. Die Irrlehren kommen nicht von außerhalb der Gemeinde, sondern von innerhalb. Und zur Zeit der ersten Kirche war da die Bewegung der sogenannten Gnosis, zu Deutsch Erkenntnis. Deren Vertreter suchten mehr und höhere Erkenntnis, als im Evangelium zu finden war. Paulus warnt Timotheus mit folgenden Worten davor. Bewahre, was dir anvertraut ist und meide das Ungeistige, sprich das lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, also Gnosis. In den letzten Jahrzehnten ist eine Bewegung entstanden, die von evangelikalen Christen getragen wird. Auf Englisch heißt sie Emerging Church. Das bedeutet in Erscheinung tretende Kirche. Vorsicht! Deren entschiedene Vertreter verstehen das Reich Gottes als eine harmonische Gesellschaft von Menschen auf dieser Erde. Die Gemeinde soll radikal offen sein, um so das Reich Gottes mitten unter den Menschen bauen zu können. Und in diesem Zusammenhang wird von Transformation auch noch geredet, eine Umwandlung der Welt, in die wir uns dazu hineingeben sollen. Nun wissen wir aber von Jesus, dass dies nicht funktioniert. Denn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es geht um eine Umwandlung in uns, wenn wir ihn und damit das Reich Gottes aufnehmen. die Herrschaft Gottes für unser Leben dann annehmen. Das hat logischerweise Auswirkungen auf unsere Umgebung, aber nirgends steht geschrieben, dass wir das Reich Gottes bauen werden. Wir beten, dein Reich komme. Und in Kolosser 2,8 schreibt Paulus, lasst euch nicht einfangen durch spekulative Gedankengebäude. Im Griechischen steht hier das Wort Philosophie. Und durch hochtrabenden Unsinn, leeren Betrug. Vor einer bestimmten Philosophie möchte ich nun warnen, denn wir sollen ja diese Worte in unserer Zeit beherzigen. Es ist keine neue Irrlehre. Sie kommt nur wieder in einem anderen Gewand. Schon Paulus beschreibt sie im Römerbrief, Kapitel 1. Die Menschen haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. Da ist zuerst der Humanismus zu nennen, was bedeutet, den Menschen zu verehren statt Gott. Und wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, erlischt das biblische Menschenbild, dass nämlich der Mensch auf Gott hin geschaffen ist. Doch darüber kommt es nicht zu mehr Humanität, sondern im Gegenteil zum Verlust der menschlichen Identität. Inzwischen verneinen viele ihre Geschlechtszugehörigkeit, akzeptieren nicht mehr die Aussage, Gott schuf sie als Mann und Frau. Da muss es noch irgendwas Diverses geben. Der Baum dieser vermeintlichen Erkenntnis ist doch zu verlockend. Aber Paulus schreibt weiter, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wenn die Identität des Menschen beliebig austauschbar oder verzichtbar ist, dann ist es der Mensch auch. Die Erosion setzt ein an den zeitlichen Grenzen des Lebens. Was den Anfang betrifft, so ist Abtreibung das Mittel der Wahl. Gegen Ende oder auch jederzeit vorher, wenn jemand nicht mehr leben will, so beschloss es kürzlich das Bundesverfassungsgericht, findet man jetzt leicht fachliche Hilfe zum Ableben. Nach dem Brechen dieser Dämme verwundert es einen nicht mehr, wenn eine generelle Reduzierung der Menschheit auf 500 Millionen vorgeschlagen wird. Wer meldet sich freiwillig zu klimaverträglichen Frühableben? Außerdem soll man möglichst keine Kinder mehr kriegen, weil die extrem klimaschädlich seien. Der Teufel hasst das Ebenbild Gottes so sehr, dass er uns gerne abschaffen möchte. Die Dekonstruktion des biblischen Menschenbildes geht nach der humanistischen Anbetung des Menschen auf die eines anderen Geschöpfs über. Als Wichtigstes gilt jetzt Mutter Erde, damit sie ein unbeeinträchtigtes Klima bekommt, müssen Opfer gebracht werden, ja auch Menschenopfer. Trotzdem weiß man nie, wann man genug getan hat, wie bei jeder Gesetzesreligion. Der deutsche Publizist Henrik Broder sagte, jeder Fanatismus braucht ein Alibi und ein besseres Alibi als die Welt zu retten, kann es nicht geben. Gottes Auftrag war aber und ist es, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das wird durch die neue Religion ins Gegenteil verkehrt. Seid unfruchtbar und mindert euch und lehret die Erde und seid ihr untertan. Und Gott, obwohl er weiß, wozu Menschen in der Lage sind, verspricht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und er bietet uns alles reichlich dar, nicht damit wir es opfern, sondern dass wir es genießen. Und zwar genau so steht es in der Bibel, 1. Timotheus 6,17. Wenn es um die Ausreifung, die zunehmende Schamlosigkeit des Bösen geht, Entschuldigung, muss vom menschlichen Gipfel der Bosheit die Rede sein, das ist der Antichrist. Und im 2. Johannesbrief, Vers 7 steht dazu, denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Und in 1. Johannes 4,3 steht, ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristus, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Das bedeutet, dass viele Verführer antichristlich betätigen werden, bis zum Ende der Zeit der Antichrist in maximaler Bosheit offenbar wird. Nun möchte man sagen, es wäre doch leicht zu erkennen, wenn jemand sich gegen Christus stellt. Warum diese Warnungen vor Verführung? Es ist der Wortsinn der griechischen Vorsilbe anti zu beachten. Das bedeutet nicht nur gegen, sondern anstelle von. Der Antichrist in Offenbarung 13, auch genannt das Tier, das aus der Erde aufsteigt, wird ein religiöser Führer sein. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen, der in Jerusalem gebaut werden muss und in Anbetung erhalten, indem er vorgibt, er sei Gott. Und genauso beschreibt es Paulus im 2. Thessaloniker 2, dort nachzulesen, wie auch in der Offenbarung 13. Ist lohnend, das mal zu lesen. In der Zwischenzeit werden, wie auch Jesus in Matthäus 24 sagte, ja viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Dazu gehört auch der falsche Prophet Mohammed mit seiner Lehre, dass Gott keinen Sohn hat. Wir erinnern uns, denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Statt dass die Kirchen das klar benennen, setzen sie auf den interreligiösen Dialog. Klar wird man miteinander reden, aber wo die Mission aufgegeben wird, hat die Kirche ihre Existenzberechtigung verloren. Ein weiteres Leitwort von Jesus ist, seid bereit, Matthäus 24, 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Er kommt nicht, wenn die Kriege und andere Katastrophen am schlimmsten sind, im Gegenteil. Wenn die Welt meint, endlich erreicht zu haben, was auch viele Kirchen als Optimum vorschwebt, nämlich Friede auf Erden, wenn unter antichristlicher Weltherrschaft eine erzwungene Ruhe eingekehrt ist, wo nur Christen die Störenfriede sind, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, ja dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entrinnen. Und so steht's im 1. Thessaloniker 5, 3. Und danach kommt das Schlusszeichen, nämlich Matthäus 24, 30. Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und genau das geschieht plötzlich, in einem Augenblick, wo wir in der Bibel lesen, dass Jesus bald kommt und denken, das dauert schon ziemlich lang, steht im Griechischen das Wort Tachys, das heißt schnell und plötzlich. Wir kennen das vom Begriff Tachometer. Und ein letztes Leitwort, seid getrost und handelt. Wir wissen nicht genau, was wann kommt, aber wir wissen, wer kommt. Lasst uns so leben, dass es für uns keine unangenehme Überraschung ist, wenn er vor der Tür steht. Dazu gehört als erstes, ihm das eigene Leben anzuvertrauen, wenn das noch nicht geschehen ist, und zwar solange es heute heißt. Dann gehört man nicht mehr zu denen, die schlafen, sondern die wach sind. Uns alle lasst bedenken, was könnte uns hindern, uns zu freuen, wenn sein Zeichen am Himmel erscheint? Sind wir mit irgendwas beschäftigt, das uns ganz in Beschlag nimmt, was wir unbedingt noch erreichen wollen, sodass wir sagen, Jesus, es passt mir jetzt gerade nicht, dass du kommst? Wachsein bedeutet, jederzeit auf den zu achten, der unsichtbar immer da ist. Wie bleibt man beim Warten am besten wach? Wenn man da sitzt und versucht, die Augen offen zu halten? Fragezeichen? Nein. Indem er etwas tut. Jesus will uns aktiv wartend vorfinden. Dazu sagt er in Matthäus 24, 45, 47, also 45 bis 47. Wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie anvertrauen kann? Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener die Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt, ist er glücklich zu schätzen. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung für seinen gesamten Besitz übertragen. Mit anderen Worten, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Darum hütet euch vor Verführung, seid bereit, seid getrost und handelt. Jesus sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das steht in Lukas 21, 28. In der Tat, es hat längst angefangen. Amen.